Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei seinem Besuch in Saudi-Arabien hat US-Präsident Trump muslimische Staaten aufgerufen, stärker gegen Extremismus vorzugehen. Der Kampf gegen den Terror sei keine Auseinandersetzung zwischen Religionen, sondern zwischen Gut und Böse. Die USA böten dabei ihre Partnerschaft an. Trump sprach auf einem Gipfeltreffen von Staats- und Regierungschefs zahlreicher muslimischer Länder.
Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen arabischen Welt sind in Riad, um über den Staatsbesuch des amerikanischen Präsidenten zu berichten. Trump ist auch am Golf ein Riesenthema. Zu Ehren des Gastes aus den USA hat der saudische König Vertreter von mehr als 50 Staaten der Region eingeladen. Ein arabisch-islamisch-amerikanischer Gipfel, den es so noch nicht gab. Eine große und völlig neue Bühne für Präsident Trump. Die Rede hier ist Höhepunkt seines Besuchs und sie ist schwieriges Terrain für einen Präsidenten, der seine Wahl auch mit anti-islamischer Rhetorik gewonnen hatte. Davon war heute nichts mehr zu hören. Ich stehe vor Ihnen als Vertreter der Amerikaner, um eine Botschaft zu überbringen von Freundschaft, von Hoffnung und Liebe. Amerika helfe gerne im Kampf gegen den Terrorismus, so Trump. Doch die Führungsrolle gegen Extremisten müsste die arabische Welt selbst übernehmen. Verjagt sie. Verjagt sie aus euren Gebetshäusern, aus euren Gemeinden, aus eurem heiligen Land. Scharf griff Trump den Iran an. Er trage die Schuld an der Instabilität der Region. Worte, die den arabischen Staatschefs hier gefallen haben dürften. Ihnen war Obamas Iran-Politik viel zu soft. Und aus noch einem Grund kam die Rede hier in Riad gut an. Trump hat betont, er sei nicht gekommen, um Staaten vorzuschreiben, wie sie zu leben hätten. Wohl ein klarer Hinweis darauf, dass Menschenrechtspolitik für seine Regierung nur eine untergeordnete Rolle spielt.
In der Türkei hat Präsident Erdogan seine Machtposition weiter ausgebaut. Ein Sonderparteitag der regierenden AKP wählte ihn wieder zum Vorsitzenden. Den Weg zurück an die Parteispitze hat ihm erst der Sieg beim Verfassungsreferendum im April geebnet. Zuvor war es in der Türkei verboten, als Präsident einer Partei anzugehören, um eine Machtkonzentration zu verhindern. Erdogan hatte die AKP bis zum Sommer 2014 geführt.
Erdogan hat eines seiner wichtigsten Ziele erreicht. Ab jetzt kann er Staatspräsident und Chef der von ihm mitbegründeten AKP sein. In seiner Rede vor den Delegierten wird deutlich, dass er den Kampf gegen die Anhänger des Islampredigers Fethullah Gülen mit aller Härte fortsetzen will. Diese werden für den Putschversuch im vergangenen Jahr verantwortlich gemacht. Erdogan schwört die AKP darauf ein, dass kein Mitglied der Gülen-Organisation verschont werden dürfe. Wenn dieser Kampf nicht entschlossen fortgesetzt wird, warten auf die Türkei größere Gefahren. Deshalb rufe ich jeden zur Unterstützung auf, auch wenn der Kampf sich gegen unsere Nächsten richten sollte. Gemeint sind damit wohl auch Gülen-Anhänger, die eine Funktion in der AKP haben. Jahrelang hatten sich der Islamprediger und Erdogan gegenseitig unterstützt, dann kam es zum Machtkampf. Seit Monaten kritisieren Teile der Parteibasis, der Staat gehe gegen Gülen-Strukturen in der AKP nicht ausreichend vor. Beobachter gehen davon aus, der auf dem Parteitag neu gewählte Vorstand sei frei von Gülen-Anhängern. Dafür hat der Staatspräsident einen Geheimdienst. Bestimmt hat man sich von dort Informationen geholt und die Mitglieder des Parteivorstands dementsprechend ausgewählt. Doch bei personellen Veränderungen des Parteivorstands wird es kaum bleiben. Auch in Städten und Regionen könnten AKP-Funktionäre ihre Posten verlieren.
Erdogan kann ab jetzt in der AKP aufräumen. Anstehende personelle Säuberungen dürften jedoch nicht nur Anhänger des Islampredigers Gülen betreffen, sondern auch Parteifunktionäre, die in der Vergangenheit nicht hundertprozentig auf Erdogan-Linie waren. Die AKP wird zu einer reinen Erdogan-Partei, deren Chancen bei zukünftigen Wahlen zu 100% vom neuen Parteichef abhängig sind.
Solidaritätsaktion für den in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel. Im vollbesetzten Frankfurter Schauspielhaus lauschten etwa 800 Besucher Yücels Texten über die Türkei. Prominente Autoren lasen sie vor, wie Caroline Emke, die Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels, und TV-Moderator Jan Böhmermann. Dem Korrespondenten der Zeitung Die Welt wird in der Türkei Volksverhetzung und Terrorpropaganda vorgeworfen.
In Afghanistan ist eine Deutsche getötet worden. Sie starb bei einem Überfall auf ein Gästehaus in der Hauptstadt Kabul. Die Frau lebte schon seit Jahren in Afghanistan und war dort für eine schwedische Hilfsorganisation im Einsatz. Auch ein afghanischer Wachmann wurde getötet. Außerdem entführten die Täter eine Frau aus Finnland. Wer hinter dem Angriff steckt, ist noch unklar.
Ein unscheinbares Gebäude im Stadtzentrum von Kabul. Kurz vor Mitternacht stürmten bewaffnete Männer dieses Gästehaus, in dem die Mitarbeiter der schwedischen Hilfsorganisation untergebracht waren. Ein Wachmann versuchte noch, die Täter zu stoppen. Er wurde ermordet. In dem Gebäude brachten die Angreifer die deutsche Entwicklungshelferin um und entführten ihre finnische Kollegin. Die afghanischen Behörden gehen von einem gezielten Angriff aus. Unsere ersten Informationen deuten auf einen terroristischen Hintergrund. Wir sind gerade dabei, mehr Informationen über die Angreifer zu ermitteln. Die deutsche Entwicklungshelferin arbeitete für die christliche Organisation Operation Mercy, die in Afghanistan vor allem Frauen und Kindern hilft. Immer wieder gibt es in Afghanistan Angriffe auf westliche Helfer. Unter anderem griffen Taliban im September 2016 das Büro von CARE International an. Seitdem hat sich die Situation für westliche Ausländer noch einmal deutlich verschlechtert. Vor allem das Risiko, entführt zu werden, ist deutlich gestiegen. Allen Ausländern, die besondere Schutzmaßnahmen nachfragen, bieten wir diesen Schutz auch. Das gilt für alle Teile des Landes. Wir haben spezielle Programme dafür aufgelegt. Doch viele Hilfsorganisationen trauen den afghanischen Sicherheitsbehörden nicht, denn häufig kommen die Attentäter aus den Reihen der Polizei selbst. Wirkliche Sicherheit gibt es in Afghanistan derzeit nicht.
Gut 4 Monate vor der Bundestagswahl beraten CDU und CSU über ein gemeinsames Wahlprogramm und versuchen, letzte Streitpunkte auszuräumen. Dafür trafen sich die Parteichefs, Bundeskanzlerin Merkel und Bayerns Ministerpräsident Seehofer, in Berlin. In München begann zudem eine mehrtägige Klausur der Fraktionsvorsitzenden aus Bund und Ländern. Die CSU verlangt, die erwarteten Steuermehreinnahmen für größere Entlastungen und eine Ausweitung der Mütterrente zu verwenden. Außerdem schwelt der Streit über eine Obergrenze für Flüchtlinge.
Einigkeit hat die Union sich heute auf die Fahnen geschrieben. Die Spitzen von CDU und CSU ringen stundenlang um ein gemeinsames Wahlprogramm. Horst Seehofer hat schon mal vorgelegt und kräftige Steuersenkungen in Aussicht gestellt. Auch eine Ausweitung der Mütterrente will die CSU zur gemeinsamen Position machen. Spitzenkandidat Herrmann im ARD-Bericht aus Berlin.
Es ist völlig klar, wir müssen die Familien noch stärker unterstützen. Da wird es mehrere Elemente geben. Und wir sagen auch ganz klar, ja, es muss auch die Erziehungsarbeit der Mütter entsprechend anerkannt werden.
Die Fraktionsvorsitzenden der Union aus Bund und Ländern sitzen derweil in München in Klausur und beraten etwa ein Konzept zur inneren Sicherheit. Es sieht härtere Strafen vor, mehr Überwachung und mehr Befugnisse für die Polizei.
Das insgesamt ein Plädoyer, die Sicherheitsbehörden besser auszustatten, Nutzung von Verkehrsdaten zu ermöglichen, über die Frage des genetischen Fingerabdruckes, über die Frage von DNA-Analysen nachzudenken.
Härtere Gangart bei innerer Sicherheit steht auch im SPD-Wahlprogramm. Der Schwerpunkt liege aber auf sozialer Gerechtigkeit und Investitionen, so Martin Schulz heute bei einem Auftritt in Bayern. Er attackiert die Steuersenkungspläne der Union.
Milliarden Steuergeschenke verteilen für Menschen, Versprechungen abgeben und dann insbesondere für die, die es nicht nötig haben, aber am meisten wieder von diesen Steuergeschenken profitieren würden.
Am 3. Juli will die Union ihr Wahlprogramm vorstellen, gemeinsam. Ein paar Wochen später legt die CSU dann allerdings noch einmal nach mit ihrem sogenannten Bayern-Plan.
Bei einer Volksabstimmung in der Schweiz haben sich die Bürger mit deutlicher Mehrheit für einen Atomausstieg ausgesprochen. Gut 58% stimmten für das neue Energiegesetz. Danach dürfen keine neuen Kernkraftwerke mehr gebaut werden. Die 5 bestehenden sollen aber am Netz bleiben, solange sie von den Behörden als sicher eingestuft werden. Außerdem ist vorgesehen, den Verbrauch fossiler Brennstoffe einzuschränken und erneuerbare Energien zu fördern.
In Venezuela haben landesweit erneut Hunderttausende Menschen gegen Präsident Maduro demonstriert. Am 50. Tag der Proteste versammelten sich laut Opposition allein in der Hauptstadt Caracas etwa 160.000 Menschen. Dabei kam es zu Zusammenstößen mit den Sicherheitskräften. Zahlreiche Menschen wurden verletzt. Trotz reicher Ölvorkommen steht Venezuela vor dem wirtschaftlichen Kollaps. Die Demonstranten fordern seit Wochen die Entmachtung Maduros und Neuwahlen.
Im Bürgerkriegsland Jemen breitet sich die Cholera immer stärker aus. In den vergangenen drei Wochen wurden mehr als 23.000 neue Verdachtsfälle gemeldet, wie die Weltgesundheitsorganisation berichtete. Mindestens 240 Menschen seien an der Infektionskrankheit gestorben. Der Jemen liegt im Süden der arabischen Halbinsel. Seit 2015 haben sich die Auseinandersetzungen im Land verschärft. Vom Iran unterstützte Houthi-Rebellen kämpfen gegen die Regierung. Die wiederum erhält Hilfe von Saudi-Arabien. 3 Millionen Menschen wurden aus ihren Heimatorten vertrieben. 17 Millionen hungern oder sind von Hunger bedroht.
Seit Tagen hat sich Murads Zustand verschlechtert. Gestern hat seine Mutter den 10-Jährigen in dieses Behandlungszentrum in Sana'a gebracht. Er hatte Bauchschmerzen und dann hatte er Durchfall und musste sich übergeben. Die Ärzte haben gesagt, es sei die Krankheit. Die Krankheit Cholera breitet sich rasend schnell aus im Jemen. Kinder und alte Menschen sind besonders betroffen. Die Krankenhäuser überfüllt. Deshalb wurden zusätzliche Behandlungszentren eingerichtet. 300 Neuaufnahmen am Tag allein hier. Doch es fehlt am nötigsten. Leider können wir ihnen hier nur Flüssigkeit geben. Das ist im Moment alles. Für Antibiotika ist kein Geld da. Das Gesundheitssystem am Boden. Seit Jahren wird heftig gekämpft im Jemen. Millionen Menschen hungern. Abfall sammelt sich in den Straßen. Sauberes Trinkwasser ist Mangelware. Außerdem, sagt der Direktor des Behandlungszentrums, werden Hühner und andere Schlachttiere beschossen. Wenn es regnet, werden die Kadaver in die Flüsse gespült und verunreinigen das Wasser. So verbreitet sich die Seuche. Die Behörden haben den Notstand ausgerufen und hoffen auf schnelle internationale Hilfe. Die Weltgesundheitsorganisation warnt, im Jemen drohen bis zu 250.000 Menschen an Cholera zu erkranken.
Spenden für die Menschen im Jemen und in Afrika können Sie beim Bündnis Entwicklung hilft. Unter dem Stichwort ARD Hungerkrisen. Konto DE 29 120 5000 120 5000 oder übers Internet unter spendenkonto-nothilfe.de. Der VfB Stuttgart und Hannover 96 haben beim Saisonfinale der zweiten Fußball-Bundesliga ihre Rückkehr in das Oberhaus perfekt gemacht. Beide Teams schafften den direkten Wiederaufstieg und ließen sich nach Schlusspfiff ausgiebig von den Fans feiern.
In Sichtweite der Stuttgarter Arena feiern 40.000 die Zweitligameisterschaft des Vereins für Bewegungsspiele. Der VfB Stuttgart ist zurück, wieder Erstligist. Am letzten Spieltag der Zweitligasaison gewinnen die Stuttgarter mit 4:1 gegen die Würzburger Kickers, die in die dritte Liga absteigen müssen. Auf dem Cannstatter Wasen und nebenan im mit 60.000 Zuschauern besetzten Stadion Jubel und Trubel. Stuttgart schnürt die Schuhe zukünftig wieder in der ersten Liga.
Hannover!
Und Hannover 96 ebenfalls. In der vergangenen Saison abgestiegen, der Betriebsunfall ist vergessen. Die Mannschaft spielt in Sandhausen 1:1 unentschieden. Das reicht.
Aufstieg, alles gut?
Totale Erleichterung, da bin ich ganz ehrlich. Mich nimmt sowas im Moment.
Der hannoversche Sportverein von 1896 und der VfB Stuttgart, die Clubs mit den größten Etats der zweiten Liga, gehen im Gleichschritt zurück ins Fußball-Oberhaus.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 22. Mai.
Das Hoch über Mitteleuropa bringt uns freundliches Wetter mit ein paar Schönheitsfehlern. In der Nacht ist es oft nur locker bewölkt oder klar, vor allem über der Mitte sind auch dichtere Wolken unterwegs. Am Tag scheint häufig die Sonne, oft ziehen nur lockere Wolken vorbei, hier und da auch kompaktere Wolken. Am ehesten über den Bergen im Süden bilden sich einzelne Schauer oder Gewitter. In der Nacht 12 Grad im Rhein-Main-Gebiet, 4 Grad im Allgäu. Am Tag 17 Grad bei Seewind an der Küste, 26 Grad am Oberrhein. Auch am Dienstag überwiegend freundliches Wetter mit nur einzelnen Schauern und Gewittern. Am Mittwoch bleibt es im Südwesten freundlich, sonst wird es wechselhafter mit ein paar Schauern. An den Alpen einzelne Gewitter. Am Donnerstag teilweise Sonne, teilweise ist es stärker bewölkt, vor allem an den Alpen einzelne Schauer.
Karin Joska meldet sich um 22.45 Uhr mit diesen Tagesthemen. Rede an die islamische Welt, wie Donald Trump den Kampf zwischen Gut und Böse ausruft und die Opfer des IS, das Leiden der Menschen in Mosul. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.